Ich hoffe, dass ihr gut ausgeruht seid und das Mittagsschläfchen schon hinter euch habt und nicht das für jetzt geplant habt. Das wäre ganz schade, weil ich denke, dass noch sehr, sehr wichtige Dinge kommen. Für manche ist vielleicht schon irgendwo fast das Limit erreicht, aber sei getrost, es wird alles aufgenommen. Du kannst das alles noch einmal nachhören und wer das noch tiefer irgendwie anschauen will oder sich damit beschäftigen will, ich biete auch an, dass ich meine eigenen Unterlagen, meine Konzepte von gestern und von heute auch euch anbiete, kostenlos zuschicke, wenn ihr das wollt, müsst ihr eine E-Mail schicken und dann schicke ich diese Konzepte und da sind noch wesentlich mehr Dinge drin, als ich dann hier in den Einheiten so abhandeln kann, weil ich immer so sehen muss, was ich so für Schwerpunkte nehme. Und okay, das wollte ich nur sagen, da kann man also sich weiter mit beschäftigen. Am besten, man geht zur Website von Hand in Hand, da ist auch im Impressum unsere E-Mail-Adresse, das ist handinhand.org und dazwischen zweimal Minus, www.hand-in-hand.org. Und da ist auch unsere Adresse, es geht entweder mit Office Hand in Hand oder Info, die funktionieren beide und das kommt da an und da kann man das Konzept bekommen, auch von gestern, von diesem Teaching sexuelle Reinheit. Und ich würde das sehr empfehlen, weil es ist eine Sache, etwas einmal zu hören, aber es ist eine andere Sache, sich wirklich Zeit zu nehmen und das durchzuarbeiten und zu studieren und sich zu vergewissern, Mann, das steht alles in meiner eigenen Bibel. Das steht da alles drin. Ja, das ist die Wahrheit. Und dann sich hingeben, dass das der Heilige Geist zu einer Realität machen kann in unserem eigenen Herzen, was ich auch noch erklären werde, entweder heute noch oder morgen, müssen wir mal schauen, wie ich jetzt hier vorankomme. So, wir sind dabei, David uns ein bisschen anzuschauen, sein Leben, sein Herz für Gott. Er war ein Herz, ein Mann nach dem Herzen Gottes und das heißt, da waren Dinge in seinem Leben und vor allen Dingen in seiner Haltung, die Gott gefallen haben, die Gott geschätzt haben. Und die veranlasst haben, dass Gott sich hingezogen gefühlt hat zu diesem Mann und ihn gesegnet hat und ihn erhoben hat und zum Segen gesetzt hat. Und derselbe Plan grundsätzlich ist auch für uns da. Das ist unsere Berufung. Gott sagt, dass wir als Kinder Gottes, wir sind auch Kinder Abrahams und wir haben den Segen Abrahams. Und der Segen Abrahams ist ein zweifacher Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und danke sei Gott für den Segen, den du schon sein konntest, aber Gott hat mehr. Gott hat Größeres. Und du kannst in einem stärkeren Maße ein Segen sein für andere. Und das ist der Grund, warum du den Segen Gottes brauchst, damit du ein Segen bist. Wenn du nur den Segen suchst für dich selber, du wirst nicht sehr weit kommen. Aber wenn du sagst, ich will ein Segen sein für andere und deswegen muss ich gesegnet sein. Gott wird immer mehr nachschieben und nachladen und dich beschenken und dich segnen und dir neue Dinge geben. Und das Maß, wie du ein Segen sein kannst für andere, entsprechend deiner Berufung und deiner Begabung, aber das Maß wird immer mehr zunehmen. Das Maß wird zunehmen. Das ist typisch für Gott. Bei Gott nimmt alles zu. Gott ist ein Gott des Wachstums. Und wir werden ein Kanal des Segens sein. So, wir wollen das Leben von David anschauen und wir können fragen, ja, was hatte er, was hat ihn ausgezeichnet, dass Gott ihn so gesegnet hat und Gott solchen Gefallen an ihm hatte. Eins haben wir schon ein bisschen beleuchtet und das war sein Hunger für Gott und seine Bereitschaft, Gott wirklich ganz praktisch an die erste Stelle in seinem Leben zu setzen, Gott zu suchen. Und damit beginnt auch in unserem Leben alles. Das ist das Allererste. Aber es gibt andere wichtige Eigenschaften, die wir anschauen sollten. Und das Gute ist, weil Gott all diese Dinge in uns wirkt, das Einzige, was er von uns möchte und das, was er von uns erwartet, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir sagen, ich will das in meinem Leben haben. All die göttlichen Dinge wirkt Gott in uns. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Persönlichkeit, es sind nicht unsere eigenen Fähigkeiten, aber Gott wirkt es in uns. Aber warum kann Gott oft nicht wirken? Weil wir gleichgültig, passiv oder selbstzufrieden und selbstgenügsam sind. Und das müssen wir bekämpfen. Wir müssen sagen, sind riesige Nöte im Land, in meiner Umgebung. Und Gott hat die Antworten. Gott hat die Antworten. Und er sucht Menschen, die sich ihm hingeben und sagen, hier bin ich, gebrauche mein Leben. Weil Gott händeringend Menschen sucht, wird er sogar dich gebrauchen. Nicht, weil du so qualifiziert bist oder Bibelschule gemacht hast oder sonst irgendwie viel weißt, sondern weil Gott Menschen sucht. Da ist so viel, was Gott tun muss und tun will. Und er wird so begrenzt, weil so viele einfach in ihren Augen ein normales Leben führen. Aber wenn du ein normales Leben haben wolltest, dann warum bist du Christ geworden? Das ist alles andere als normal. Christsein ist nicht normal. Es ist übernatürlich. Und Gott will Dinge tun, die jenseits deines Verstandes sind, jenseits deiner Möglichkeiten, jenseits deiner Begrenzungen. Gott will dich hinausführen in die Weite und Gott will durch dich Dinge tun, die du dir nie hast träumen lassen. David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, das sind Mauern von Menschenfurcht und Angst vor Versagen und was weiß ich alles. Ja gut, das haben wir alle. Aber mit deinem Gott kannst du springen. Du kannst drüber springen. Du kannst in neue Dimensionen kommen. Und wir können von David lernen, die Kunst des Springens. Lass uns einmal gehen zu 1. Chronik. 1. Könige. Kapitel 3. Wir wollen uns hier etwas anschauen, wo wir sehen, eine Begründung. Der Heilige Geist durch Salomo gibt eine Begründung, warum Gott ihn so mächtig gesegnet hat. Und wenn wir das entdecken, dann können wir sagen, das, was er da hatte, dafür entscheiden wir uns auch. Wir können so unfähig und so begrenzt und so schwach sein, wie wir wollen, aber etwas haben wir alle. Wir haben alle die Möglichkeit zu wählen. Wir haben alle die Freiheit zu sagen, ich wähle diese Sache. Diese Eigenschaft ist mir wichtig und ich warte vor Gott und ich mache mein Herz auf und ich erlaube, dass Gott diese Sache in mir wirkt. Wir können wählen. In Jesaja 56, brauchst du jetzt nicht aufzuschlagen, wo diese mächtige Prophetie ist über die Gemeinde als Haus des Gebetes für die Nationen, wird beschrieben, die Menschen, die Gott ruft, aus den Nationen ihm zu dienen. Das sind wir. Wir sind die aus den Nationen. Wir sind nicht vom Haus Israel. Wir sind die von den Nationen. Und dann wird gesagt, was ihr Charakteristikum ist. Die wählen, woran er gefallen hat. Die wählen, woran er gefallen hat. Wir finden heraus, was Gott gefällt, was für ihn wichtig ist, was seinem Geschmack entspricht, woran er gefallen hat. Und dann sagen wir, hey, wir sind klug. Wir wählen das, woran er gefallen hat. Und damit wird er in unser Leben kommen. Er wird in unser Leben kommen. Es ist nicht mehr zu verhindern. Wir haben gewählt, was ihm gefällt. Wir haben das nicht, aber wir haben gesagt, wir wollen das haben und sagen, Gott, wirke es in mir. Mir ist das wichtig. So, wir müssen aus dieser Passivität raus. Viele lassen ihr Leben wie einen Film an sich vorüberziehen und sind passiv. Aber du lebst dein Leben, sei aktiv, triff Entscheidungen, fang an zu wählen und erkläre, was du willst. Das ist so ein wichtiges Prinzip. Und hier sehen wir jetzt 1. Könige 3. Salomo spricht hier über David, über seinen Vater. Und er sagt zu Gott, du selbst hast ja deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Da war Salomo noch gut drauf, da hat er gewusst, er sitzt auf dem Thron, weil das die Gnade ist, die der Vater bekommen hat. Das ist nicht, weil er so besonders ist, weil er sich qualifiziert hat, sondern es ist einfach der Segen, der weitergeht in die nächste Generation. Und das Leben von David und die Haltung von David, das war der Schlüssel, warum diese mächtige Gnade auf das Leben gekommen ist. Schau noch einmal genau hin. Große Gnade erwiesen. David hat wirklich große Gnade. Ein Nobody, ein Teenager irgendwo hinter den letzten Hügeln, der da die Schafe gehütet hat, wo keiner von der Familie irgendwie gedacht hat, also mit dem Jungen wird's mal was. Ja, erinnert dich dran, als der Prophet eingeladen wurde im Haus, was sicherlich nur einmal im ganzen Leben vorgekommen ist. Und das war eine große Sache, wenn Samuel eingeladen war oder sich selbst eingeladen hat in eine Familie, um dort mit ihnen das Opfermahl zu nehmen. Das kannst du nicht vergleichen, wenn bei dir irgendwie das Telefon läutet und Angela Merkel möchte zu dir kommen in deine kleine Hütte. Das kannst du nicht vergleichen. Das war etwas viel, viel Größeres und viel, viel Wichtigeres. So, da war diese große Familienfeier und der Prophet, der Mann Gottes ist gekommen und David war noch nicht einmal eingeladen. Ach, der Kleine, komm, was soll der dabei sein? Wofür? Lass ihn da draußen bei den Schafen sein. Das ist, wie gering er geachtet war. Dann mal daran gedacht, hey, vielleicht hat der Prophet auch für ihn ein kleines Wort der Ermutigung. Da bekam der Prophet nur wegen ihn, aber in den Augen des Vaters, ach, der kleine David. Och. Was für eine Gnade hat er bekommen. Wurde erwählt, wurde gesalbt, wurde von Gott bewahrt durch diese lange Zeit der Vorbereitung und der Prüfung und bekam dann schlussendlich den Thron und war ein Segen für seine ganze Generation. Gewaltig, gewaltig. Und warum kam diese Gnade auf sein Leben? Große Gnade, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit des Herzens. Das sind Dinge, die überaus kostbar sind für Gott. Und wir nutzen unsere Freiheit zu wählen. Und wir sagen, wir wählen das, woran er gefallen hat. Wir wählen Treue. Wir wählen Gerechtigkeit. Wir wählen Aufrichtigkeit des Herzens. Und wenn wir diese Dinge wählen und entsprechend anfangen zu leben und Entscheidungen zu treffen, kommt Gnade auf unser Leben. Große Gnade. Große Gnade. Gott kann nicht vorübergehen an Menschen, die Treue und Aufrichtigkeit wählen. Er kann das nicht. Und er wird das niemals tun. Und egal wie krumm unsere Wege waren, wie unzuverlässig und unverbindlich und unbeständig wir gelebt haben, spielt alles keine Rolle. Von heute an können wir sagen, ich wähle. Ich wähle Treue. Ich wähle den geraden Weg. Ich wähle diesen Lebensstil. Erste Chronik 29. Das ist ein wunderbares Gebet von David. Und dort heißt es in Vers 17, 1. Chronik 29, Vers 17, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Der Gott, dem wir dienen, der Gott, der uns gerufen hat, der Gott, der uns erlöst hat, der uns zu seinen Kindern gemacht hat durch Golgatha, dieser Gott liebt Aufrichtigkeit. Er liebt Aufrichtigkeit. Und er hasst Verlogenheit und Heuchelei und Unechtheit und Theater und Schauspielerei. Er hasst das. Er liebt Aufrichtigkeit. Und er ist auch der Gott, der die Herzen prüft, um herauszufinden, was da ist. Oder genauer gesagt, um uns zu zeigen, was da ist. Und uns dahin zu bringen, dass Aufrichtigkeit des Herzens von uns erwählt und kultiviert wird. Gott hat an Aufrichtigkeit gefallen. Und es braucht nichts. Du brauchst keine Intelligenz, du brauchst keine Schulbildung, du brauchst kein Geld, du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, um Aufrichtigkeit zu wählen. Nichts und niemand kann dich hindern. kann sagen, ich wähle das, weil das Gott gefallen hat. Man kann sogar diese Wahl treffen, ohne eine genaue Vorstellung zu haben. Ja, was bedeutet das eigentlich im Einzelnen? Wie sieht das dann aus? Was heißt das denn eigentlich? Das macht nichts. Wir können einfach sagen, ich habe verstanden, das ist Gott wichtig. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ihm wichtig und deswegen wähle ich, dass es mir auch wichtig ist. So kannst du beginnen. Und dann wird der Heilige Geist anfangen, dich zu lehren. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, was dahinter ist und was er damit meint, was diese wunderbaren Worte bedeuten. Große Gnade hat David bekommen, weil er in Treue und Aufrichtigkeit des Herzens vor Gott gelebt hat. Lass uns ein bisschen Treue betrachten. Ein Wert, der zunehmend außer Mode gerät in allen Bereichen des Lebens. Aber bei Gott ist er immer noch hoch im Kurs. Unser Gott ist ein Gott von Treue. Das entspricht seinem Wesen. Treulosigkeit ist das Wesen des Teufels. Er war treulos und hat da oben alles verspielt. Statt dort seinen Platz einzunehmen, hat er etwas anderes und in seinen Augen Höheres haben wollen. Dabei ist es ja völliger Wahnsinn. Wie kann das Geschöpf sich anmaßen, dem Schöpfer gleich zu sein? Das ist eine völlige Selbstüberforderung. Das kann doch gar nicht funktionieren. So, da war diese Treulosigkeit und er hat dafür bezahlen müssen. Treue ist deswegen Gott so kostbar, weil es eine sehr praktische, sehr konkrete und sehr, sehr deutliche Art und Weise ist, Demut auszudrücken. Treue ist sichtbar gemachte Demut. Nur demütige Menschen, die Demut wählen, können treu sein. Weil Treue hat etwas zu tun mit sich abhängig machen, dranbleiben, nicht aufgeben, sein Wort halten, beständig sein und sich abhängig machen von dem, der uns gerufen hat und nicht in eigener Kraft irgendwie und in eigener Weisheit irgendetwas zu tun. Und das hat David gekennzeichnet. Er war ein Mann der Treue. Er war ein Mann der Treue. Er hat das Herz eines Dieners gehabt. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Das ist diese Botschaft von Paulus, wo auch dieser Vers ist: Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. In dieser selben Botschaft, etwas weiter unten in Vers 36, heißt es: Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht oder seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte. David diente seiner Generation nach dem Willen Gottes. Vorher habe ich schon mal ein bisschen etwas über Prioritäten gesagt. Hier wieder siehst du, dass David seine Prioritäten richtig gesetzt hatte. Er entschlief, nachdem er gedient hatte. Viele heute wollen entschlafen, bevor sie gedient haben. Aber er hat die Prioritäten richtig. Erst dienen, dann schlafen. Erst kommt der Dienst. Erst das Dienen. Er diente seiner Generation. Was wir brauchen, ist, dass der Heilige Geist uns und andere aufweckt und dass wir sagen, wir sind hier, um diesem Land, um dieser Generation, um Nationen zu dienen. Und wir wollen glauben, Gott ist groß und Gott ist immer noch mächtig und Gott kann immer noch Nobodies erwählen und kann sie ausstatten und kann ihnen etwas geben und sie können ein Segen sein für viele. Gott ist noch nicht fertig, ihm ist noch nicht die Puste ausgegangen, er ist noch nicht erschöpft, er ist immer noch dabei. Wo sind Leute, die mir vertrauen? Die brauchen keine Ausbildung, die brauchen keine Fähigkeiten, die brauchen keine Talente, die brauchen nur das richtige Herz. Und wir alle haben das Herz, das wir haben wollen. Nichts anderes. Wenn wir keine Treue haben in unserem Leben, dann deswegen, weil Treue uns egal ist, weil Treue uns langweilig ist, weil Treue nicht attraktiv ist. Ich habe mein kleines Büchlein geschrieben, das ich sehr, sehr gut finde, und das heißt Treue. Und das verkauft sich ganz schlecht. Und wenn es irgendwann eine neue Ausgabe gibt, werde ich den Titel ändern. Ich werde das Buch handelt von Treue und ich werde den Inhalt nicht ändern, ich werde den Titel ändern. Weil die Leute sehen Treue, ach, du komm, gib mir was Richtiges, was Packendes, was irgendwie spannend ist, was mich segnet. Was kann dich mehr segnen, als wenn du Treue wählst? Weil Treue macht dich attraktiv für Gott. Treue ist das, wo Gott sagt, ich muss zu diesem Menschen, ich muss ihn segnen, ich muss ihm etwas tun, ich muss ihn ausstatten, ich muss ihm mehr geben. Treue ist eine enorm praktische Art und Weise, wie wir uns demütigen. Ich habe es schon einige Male gesagt und werde es bestimmt noch einmal sagen. Gnade gibt Gott dem Demütigen. Gnade gibt Gott dem Demütigen. Er widersteht dem Stolzen, aber er gibt dem Demütigen Gnade. Und alles, Charakterveränderung, die Salbung des Heiligen Geistes, die Fähigkeit, ein Segen zu sein, was du dir nur vorstellen kannst, alles ist Gnade. Das kommt nicht von dir, es kommt nicht aus deiner natürlichen Herkunft, es kommt nicht aus deinen Fähigkeiten, es kommt nicht aus dem, was du gelernt hast, es kommt vom Himmel. Es kommt vom Himmel. Und Gott gibt Gnade dem Demütigen. Und Treue ist ein sehr einfacher, sehr überschaubarer, nachvollziehbarer Weg, wie wir in Demut, in Abhängigkeit leben können. Und das war, was David gekennzeichnet hat. Er hat Saul gedient. Hat Saul auch dann gedient, als der anfing, verrückt zu werden. Er hat niemals im Sinn gehabt, da seinen eigenen Ministry groß zu machen. Hat niemals im Sinn gehabt, irgendwie da dem König den Platz streitig zu machen. Sondern er hat einfach gedient. Und schon vorher, ganz am Anfang, als der Samuel gekommen war, ja, Samuel hat ja gemerkt, hey, der, den ich hier salben soll, als Nachfolger für den Thron, der ist gar nicht da. Und er sagte, hey, habt ihr nicht noch irgendwie einen? Habt ihr vielleicht einen vergessen oder so? Und dann kam so, ah ja, da ist noch der David, ja, ja. Sagt er, bring den her. Und David wurde gesalbt. Der Heilige Geist kam auf ihn. Aber das war die Salbung der Berufung. Das war nicht die Salbung der Intronisation. Das war nicht die Salbung, in seinen Dienst zu kommen. Das war die Erstausstattung. Und alle Kinder Gottes, wenn sie sich bekehrt haben und erfüllt werden vom Heiligen Geist, bekommen diese Salbung. Das ist nicht die Salbung zum Dienst, aber es ist die Salbung, damit wir jetzt die Kraft haben, durch die Zeit der Vorbereitung zu gehen. Und das Wort Gottes sagt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Warum? Weil sie das, was Gott ihnen gegeben hat, nicht wirklich nutzen. Und sie warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wann endlich ihr großer Dienst anfängt. Aber sie tun nicht kleine Schritte. Und sie stellen sich Gott nicht zur Verfügung. Und sie glauben nicht, dass Gott sie im Auge hat und dass der Tag kommt, wo Gott sie dann nehmen wird und wo Gott sie gebrauchen wird. Und das sehen wir bei David, diese Bereitschaft. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Er hat gewusst, Gott hat etwas Großes. Zur damaligen Zeit nur Könige oder Priester wurden gesalbt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das waren die einzigen beiden. So selbst wenn Samuel nicht klar gesagt hat, was jetzt die Berufung ist, er hat gewusst, das ist etwas ganz Spezielles. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Entweder Priester oder König. Etwas ganz Gewaltiges. Und was tut er mit dieser Berufung und mit dieser Salbung? Er geht zurück zu den Schafen. Hat nicht gesagt, hey Leute, das Thema ist fertig. Ich bin gesalbt. Jetzt fängt mein Dienst an. Ich habe etwas Übernatürliches bekommen. Die Hand Gottes ist auf meinem Leben. Schafe, das kann jeder. Aber ich bin es nicht mehr jeder. Nein, das ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Sondern er ging zurück in die Einöde Und das Wort Gottes sagt, von da an kam der Geist Gottes immer wieder auf ihn. Der Geist Gottes kam auf ihn. Er machte übernatürliche Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes. Er fing an, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise Gott anzubeten und Gott zu ehren, Lieder zu singen. Und er machte dort die Entdeckung, wenn er singt und betet zu seinem Gott, dann manifestiert sich die Gegenwart Gottes. Was nachher das ganze Land segnen würde, was alle nachher mit großer Freude erlebt haben, wenn wir singen, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott baut seinen Thron, er erscheint, wenn sein Volk ihn lobt. Das hat er ganz alleine für sich da erlebt. Und hat nicht ein Newsletter durch die Gegend geschickt und hat gesagt, bei mir in der Wüste ist die Salbung, ihr müsst alle gucken kommen. Die einzigen, die da waren, waren die Schafe. Und ich glaube nicht, dass die zu viel Verständnis hatten und zu viel Bewunderung ausgedrückt haben. Was für ein gesalbter Lobpreismusikant da jetzt vor ihnen war. Nur er und Gott, ohne Publikum. Das ist, was vielen Anbetungsleitern fehlt. Wenn sie alleine sind vor Gott, dann ist nichts mehr da. Und wenn wir alleine vor Gott sind, auch jetzt nicht nur als Lobpreisleiter, aber in unser Gebet, und da ist nichts da, und wir können nur mächtig reden und mächtig beten und mächtig prophezeien, wenn wir in der Gemeinde sind, dann ist es nicht der Heilige Geist. Halleluja. Jesus war mächtig in Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk. Vor Gott und dem Volk. Erst vor Gott. Was wir nicht vor Gott sind, sind wir auch nicht vor dem Volk. Was wir nicht vor Gott sind, sind wir nicht vor dem Volk. Ganz gleich, was für ein Papier du hast und du sagst, du bist Pastor, Apostel, Prophet, das interessiert überhaupt gar nicht. Was wir nicht in der Stille vor Gott sind, das sind wir nicht wirklich. Da beginnt es, da muss es beginnen, da muss es notwendigerweise beginnen. Wenn du keine Gegenwart Gottes erlebst, wenn da nicht eine Salbung auf deinen Gebeten ist, ich sage nicht immer, und alle Zeit, ich habe ja davon gesprochen, es gibt notwendigerweise trockene Gebetszeiten. Aber wenn du das nicht kennst, dass der Geist Gottes auf dich kommt und du betest Gebete, die dich bewegen, wie kannst du erwarten, dass deine Gebete die anderen bewegen? Wenn deine Gebete dein Herz nicht bewegen, das wird die anderen auch nicht bewegen. Da beginnt es, da fängt es an, in der Stille, in der Verborgenheit. Und dort hat er ganz treu einfach weitergemacht, hat verstanden, das gefällt Gott. Und Gott hat dort in der Stille ihn vorbereitet. Und schlussendlich, dann am Ende, wie wurde er belohnt? Wie wurde er belohnt? Hier heißt es, er starb, 1. Chronik 29, 28, er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde an seiner Stelle König. Das war sein Ende. Das war sein Ende. Und begonnen hat es mit diesen Liedern in der Verborgenheit vor Gott. Und viele denken, wenn sie ein Segen sein sollen, wenn sie irgendwie einen Dienst bekommen sollen, dann brauchen sie Menschen. Und sie sind ohne Menschen völlig hilflos und völlig irgendwie irritiert und auch nicht motiviert. Einmal kam eine Frau zu mir in einem anderen Land, in einer Gemeinde, und sie wollte mich sprechen und sie sagte, ja, sie hat so ein Problem, sie bekommt so wunderbare Lieder vom Heiligen Geist. Und ich sage, ja, wo ist das Problem? Ja, sie kriegt keinen Raum in der Gemeinde. Und sie darf nicht singen, sie darf nicht ins Lobpreisteam. Und sie erzählte mir das, als ich merkte, was sie wollte, ob ich nicht vielleicht irgendwie beim Pastor so doch mal in Erinnerung bringen, was für eine gesalbte, unentdeckte Sängerin sie da in der Gemeinde haben. Und das ist auch schade, dass das Talent so verkommt und irgendwie überhaupt nicht zum Einsatz kommt. Und ich sagte, das ist ja wunderbar, dass Gott dir diese Lieder gibt. Da freue ich mich mächtig. Da weiß ich, was du tun sollst. Ja, sagt sie, und ihre Augen leuchteten. Ich sage, geh vor Gott und sing ihm alle deine Lieder. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Erfreue das Herz deines Gottes. Und ihr Gesicht wurde ganz lang. Und damit hat sie verraten, dass sie eine falsche Motivation hatte. Sie wollte Karriere machen, sie wollte gesehen werden, sie wollte eine Plattform haben, sie wollte ein Star sein, sie wollte bewundert werden. Siehst du, und dafür ist die Einöde gut, damit das erstmal stirbt. Dafür ist die Einöde gut, dass das stirbt. Das muss sterben. Und David lebte in dieser Abhängigkeit zu Gott und er tat das, was er an Aufgabe bekommen hatte. Er tat es von ganzem Herzen. Er hat gewusst, er ist zu anderem berufen. Aber er hat gewusst, das wird Gott tun. Und Gott wird ihn erhöhen zu seiner Zeit. Gott wird das tun. Und in der Zwischenzeit muss er nicht selber sich helfen. In der Zwischenzeit muss er nicht versuchen, irgendwie Türen aufzumachen, die verschlossen sind. Sondern einfach nur Gott vertrauen und das tun, was jetzt ihm vor die Füße ist. Und es spielt keine Rolle, ob das ein Jahr dauert, ob das 10 Jahre dauert oder wie lange das dauert. Das spielt keine Rolle. Es dauert so lange, bis der Ehrgeiz des Fleisches gestorben ist. So lange dauert es. Vielleicht dauert es nur 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 5 Jahre, wer weiß es. Aber da muss etwas sterben. Da muss etwas sterben. Wir haben zu viele Leute, die eine Plattform suchen, die sich profilieren wollen. Die denken, die Gemeinde ist ein Ort, Karriere zu machen. Und sie haben nicht verstanden, was Dienst ist. Und darum erleben wir so wenig, dass Leute wirklich von Gott hochgehoben werden und von Gott in Dimensionen kommen, wo sie sagen, boah, das kann nur Gott gewesen sein, das hat kein Mensch gemacht. Ja? Sondern es ist alles so mit menschlichen Bemühungen und mit Tricks und mit Ellbogen und mit einer Gesinnung von Konkurrenz. Aber wer wirklich Gott dient, hat keine Konkurrenz im Herzen. Und freut sich über jeden, der mehr gesegnet ist als er selber. Amen. Weil das, was er hat, kann ihm sowieso keiner wegnehmen. Was wir haben vor Gott, kann uns niemand wegnehmen. Und wir brauchen diese Identität, dieses verborgene Leben in Gott. Ja? Wo wir zufrieden sind, dass wir einfach da sind, wo wir sind und wir können Gott dienen mit dem bisschen, was wir haben und es ist gut und wir streben nicht in einer falschen Weise nach was Höherem. Ja, wir können sagen, Gott, erweitere mein Gebiet, lass mich zu einem Segen sein. Ja, aber das ist etwas anderes als mit menschlichen Methoden und mit Ellbogen und Konkurrenz und Neid irgendwie die anderen überholen oder ausstechen oder so etwas. Und das ist, was David gekennzeichnet hat, dieses Vertrauen in Gott. Und er hat gewusst, Gott macht groß und Gott erhebt zu seiner Zeit. 1. Chronik 29, Vers 11, da betet er, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist erhaben, über alles als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und jetzt kommt's. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Gott macht Menschen groß. Nicht menschengemachte religiöse Systeme, wo du mit möglichst viel Anpassung und Pseudo-Demut irgendwie versuchst, da deinen Weg nach oben zu machen. Gott macht Menschen groß. Es liegt an Gott, Menschen groß zu machen. Und wenn es heißt, Gott macht Menschen groß, das heißt nicht, er macht sie berühmt. Er macht sie von allen akzeptiert. Das ist nicht gemeint. Groß vor Gott. Groß in der Ewigkeit. Wenn wir einmal vor Gott stehen und wenn wir für unser Leben Belohnungen kriegen, wir werden staunen, wer da groß gemacht wird. Und viele, die wir für groß halten, die werden kaum erwähnt werden. Ich sag dir das. Die werden kaum erwähnt, wenn du sagst, ja, wo ist jetzt dieser große Mega-Ministry und wo ist das und jenes? Das ist kaum bekannt da oben. Was vor dem Menschen groß ist, ist Gott ein Gräuel. Was hoch ist vor dem Menschen, ist Gott ein Gräuel. Gott bemisst anders. Und es spielt keine Rolle, was andere Leute sagen und welche Bedeutung das für sie hat. Was eine Rolle spielt, ist, was sagt Gott. Und wir alle arbeiten auf diesen einen Punkt zu. Eines Tages haben wir ein Treffen mit Jesus. Und da müssen wir unser Leben mit göttlicher, ewiger Perspektive anschauen. Und da kommt heraus, was wirklich zählt und was wirklich Bedeutung hat. Und an diesem Tag willst du den Satz hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Diesen Satz willst du da hören. Und da musst du alles draufsetzen. Das ist, worum es geht. Und viele Male wirst du Gelegenheiten haben, wo du entscheiden musst, wenn ich jetzt Gott gefalle, werde ich einigen Menschen ein Ärgernis sein. Aber andersrum, wenn du Menschen gefällst, wirst du Gott ein Ärgernis sein. Du musst dich entscheiden. Hier die Ehre bei Menschen und da oben unerkannt zu sein oder hier Schmach zu haben bei Menschen und da oben geehrt und anerkannt zu sein. Du musst dich entscheiden. Und da oben die Ewigkeit viel, viel länger ist als dieser kleine Hauch hier unten, schlage ich vor, wir setzen auf das, was wirklich zählt. Was bedeuten ein paar Jahrzehnte Schmach und abgelehnt werden, verkannt werden, verstoßen werden, ausgegrenzt werden, verlästert werden, verleumdet werden? Was bedeutet das gegenüber einer Ewigkeit, wo wir feiern? Was bedeutet das? Lass uns klug sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Wir müssen der Menschengefälligkeit und die Kehrseite der Medaille heißt Menschenfurcht, wir müssen dem absterben, unbedingt, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Wie tun wir das? Indem wir sagen, Herr, das ist in mir. Ich sehe das. Hilf mir, davon loszukommen. Merz das aus in mir. Lass mich dem absterben. Das ist ein gutes Gebet. Und nach diesem Gebet, diesem guten Gebet, fangen an, sehr schreckliche Dinge zu passieren. Du musst Dinge tun oder dich weigern, Dinge zu tun, die vor Gott nicht recht sind. Und du wirst in einer religiösen, korrupten Welt ein Anstoß werden. Du wirst in einer religiösen, korrupten Welt ein Anstoß werden. Ich verspreche dir das. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle. Du sagst, ja, in unserem Land ist ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung, hier gibt es keine Verfolgung. Tu doch einfach mal, was die Bibel sagt. Und dann sprechen wir uns wieder. Richte einfach nur den Maßstab, die Wahrheit Gottes auf in einer abgefallenen, korrupten, religiösen Welt. Und dann sagst du, das Wort ist ja doch wahr. Es ist doch wahr. Wir haben uns ein Christsein gemacht, das die Wahrheit verachtet. Das Großmannssucht für geistlichen Erfolg hält. Wir kennen Gott nicht wirklich. Wir müssen ihn dringend kennenlernen. Und wenn wir uns demütigen, kommt Gnade in unser Leben. Und wir werden anfangen, Dinge zu sehen von Gott, von denen wir nie gewusst haben, dass die da sind. Gott wird uns segnen. Gott wird uns belohnen. Gott belohnt immer seine Diener. Immer. Gott belohnt seine Diener. Niemand dient Gott, der nicht überreich belohnt wird. Das gibt es nicht. Gott ist ein Belohner. Gott belohnt. Nur nicht sofort. Ein bisschen später. Ein paar Jahrzehnte später. Und deswegen brauchen wir Glauben. Dass wir durchhalten. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir nicht irgendwie auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. So, David hatte eine kleine Gabe. konnte Lieder bekommen, er konnte Lieder singen und spielen zu Gott. Und Gott hat das geehrt und Gott kam und hat sich gezeigt. Und in irgendeiner Weise, die Bibel beschreibt es gar nicht, wie es passiert ist, aber in irgendeiner Weise wurde das, was er in der Wüste dort im Verborgenen tat, bekannt. Und Menschen haben mitbekommen, dass da einer ist, der etwas hat vom Himmel. Dass da einer ist, der kann singen und dann kommt das runter, was immer das ist, es fühlt sich einfach gut an. Die Leute wussten nicht, was ist die Gegenwart Gottes, was ist die Salbung. Die hatten keine Ahnung davon. Aber die haben nur gesagt, das ist wunderbar, das ist stark, das ist hilfreich, das ist heilsam. Lass uns einmal zu 1. Samuel gehen. Und wir sehen hier die interessanten Wege, wie Gott hier diesem unbekannten Hirtenjungen Bahn macht und ihn aus der Einöde in den Königspalast holt. In Vers 13, Kapitel 16, Vers 13 heißt es am Ende: Der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Und Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Siehst du, auf der einen Seite ist der Fluch und auf der anderen Seite ist der Segen. Hier ist jemand schon im Abstieg begriffen, die Hand des Herrn ist schon von ihm gewichen. Aber Gott bereitet schon das Nächste vor. Gott bereitet die Antwort vor. Gott hat den Überblick. Da weiß er, was im Königspalast vor sich geht, was mit dem Saul los ist. Und Gott hat einen Weg, einfach etwas Neues zu beginnen und etwas Neues heranwachsen zu lassen. Und die Knechte sagten zu ihm: Sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann um für mich, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern, offensichtlich war das schon so eingefädelt und es war ja kein Zufall, dass er das so vorgeschlagen hat. Einer von den jungen Männern antwortete: Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Zu diesem Zeitpunkt hat David schon einen Ruf. Er hat schon einen gewissen Ruf. Und das, was Gott ihm gegeben hat, macht ihm Bahn. Er hat nichts selber unternommen, hat nicht irgendwie inseriert, in christlichen Zeitschriften: gesalbter Lobpreissänger, sucht gut bezahlte Anstellung. Sondern er sagte: Ich mache das, was Gott mir gegeben hat, in der Verborgenheit. Und er konnte warten, bis Gott ihn zur richtigen Zeit erhöht. Und die ganze Zeit hat er gewusst, er ist gesalbt, er ist berufen, Gott wird ihn mächtig gebrauchen. In den Sprüchen heißt es: Eine Gabe, die Gabe schafft einem Manne Raum und bringt ihn vor den großen Herren. Er hat eine Gabe bekommen und diese Gabe hat ihm Raum gemacht und brachte ihn vor die großen Herren. Hat nichts gemacht, hat einfach nur fleißig seine Gabe ausgeübt, dort vor den Schafen. Aber irgendwie hat sich dann doch rumgesprochen. Vielleicht ist einer mal zufällig vorbeigekommen, war sehr berührt, hat das seinen Freunden erzählt. Und dann vielleicht ab und zu kamen irgendwelche Leute nachts dann zum David ans Lagerfeuer und hat dort gespielt. Und so fing an, ein gutes Gerücht sich auszubreiten über seinen Dienst. Und andere Leute haben dazu beigetragen, wurden vom Herrn gebraucht, ihn dann dort in diese Position zu bringen. Er hat nichts selber getan. Diese Wahrhaftigkeit des Herzens weigert sich, Selbstbeförderungsmaßnahmen zu ergreifen. Weil die Beförderung kommt vom Herrn. Geistliche Beförderung kommt vom Herrn. Und wie oft erlebt man das, dass Menschen irgendwie versuchen nachzuhelfen. Sie sagen, ja, sie haben eine Salbung im Wort und sie können predigen und dürfen sie nicht mehr endlich die Kanzel bekommen. Ich sage den Pastoren immer, wenn jemand nach der Kanzel fragt, dann kannst du eins wissen, er ist noch nicht bereit. Alle die, die nach der Kanzel greifen, sind nicht bereit für die Kanzel. Egal wie viele Jahre sie studiert haben und Bibelschule und Zertifikate. Wer sagt, hier, ich, wann darf ich endlich mal? Er beweist damit, dass er nicht bereit ist. Weil er vertraut auf sein Diploma, er vertraut auf sein Wissen, er vertraut auf seine Fähigkeiten, auf seine Persönlichkeit, auf seine rhetorischen Künste und was weiß ich alles. Und das alles ist nicht die Grundlage für Dienst. Das ist nicht die Grundlage für Dienst. Die Grundlage für Dienst in der Gemeinde, im Reich Gottes, ist, dass Gott mit uns ist, dass die Salbung da ist, dass der Heilige Geist sich bestätigt zu unseren Worten und dass der Heilige Geist uns gebraucht. Ob das in Seelsorge ist, ob das im Kinderdienst ist, ob das in Anbetungsleitung ist oder in Gebetsleitung oder im prophetischen Dienst, das ist egal, es ist immer dasselbe. Der Heilige Geist muss das, was wir tun, bestätigen und er muss es gebrauchen und in den Herzen der anderen wirken. Wenn das nicht da ist, rhetorische Künste nützen uns überhaupt nichts. Nützen überhaupt gar nichts. Und wenn jemand ungeduldig nach der Kanzel oder nach Keyboard oder irgendeinem anderen geistlichen Dienst fragt, kannst du wissen, er ist noch nicht bereit. Er ist noch nicht bereit. Bereit sind die, die du rufst und die sagen, wer ich? Herr, schenk Gnade, hilf du mir. Die sind bereit. Die voller Selbstvertrauen sind, sind eine riesige Gefahr für sich selber und für die anderen. Selbstvertrauen ist ein Gift in der Gemeinde. Und wo Selbstvertrauen ist, kann nicht der Heilige Geist kommen, weil der Heilige Geist kommt zu Menschen, die zerbrochen sind, die in Hilflosigkeit sind. Selig sind, die geistlich arm sind. Die wissen, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Wenn es funktioniert, dann nur aus einem Grunde, es ist die Gnade. Ich meine, nimm irgendeinen talentierten Musiker, der hat sich bekehrt und wie oft hörst du dann Leute sagen, boah, dieser große Musiker, wenn der sich bekehrt, was würde der für einen tollen Dienst haben? Der würde überhaupt keinen Dienst haben, wenn die Pastoren weise sind. Wenn die Ältesten das Reich Gottes verstehen, der wird für Jahre überhaupt keinen Dienst haben. Weil der erstmal wegkommen muss von dieser ganzen Idee der Selbstanbetung. Die ganze moderne Musik, die wir haben, das ganze Zeugs, die ganze Rockmusik, basiert alles auf dem Prinzip der Selbstanbetung. Musik ist eine Form, die Zuhörer zu manipulieren, den Musiker anzubeten. Das ist das Prinzip von Rockmusik. Deswegen siehst du sie bei den Konzerten alle so stehen. Amen. Und die Musiker wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um die Leute zu manipulieren, sie fast wie Götter anzubeten. Und bis da das Herz in die Wahrheit kommt und in die Aufrichtigkeit kommt, braucht es einen langen Weg in die Tiefe. So nicht die Qualifizierten sind gerufen, sondern die wahrhaftig sind, die aufrichtig sind, die lernen konnten im Kleinen, mit der Ehre oder überhaupt mit dieser Erfahrung. Jetzt ist Gott da und Gott tut etwas und Gott gebraucht mich. Und das ist jenseits meiner Fähigkeiten, jenseits meiner Möglichkeiten, jenseits meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Weisheit, meiner eigenen Bildung. Das ist etwas, was, das ist wie Laufen übers Wasser. Das ist Gott, das ist nicht, das kommt nicht von mir, das ist Gott jetzt. Damit fertig zu werden und dann in die Stille zu gehen und sagen, Gott, der einzige Grund, warum es ein Segen war, ist, weil du wunderbar bist, weil du Gott bist, weil du herrlich bist, weil du dich verherrlicht hast. Die Gefahr, durch die Salbung des Heiligen Geistes sich selber zu erhöhen, ist riesengroß. Und viele haben gut angefangen und sie sind in diese Falle getappt. Und sie benutzen die göttlichen Dinge, um sich zu feiern, sich groß zu machen. Und das ist das Ende, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Aufrichtigkeit ist, nach dem Segen immer noch zu wissen, es war Gott. Der einzige Grund, warum es funktioniert hat, ist nicht, weil natürlich ich war da, sondern obwohl ich da war, hat Gott gewirkt. Amen. Amen. Ich habe gesalbte Anbetungsleiter gesehen, die aus dem Nichts kamen, die Gott beschenkt hat und die emporgekommen sind und dann, als sie bekannt wurden, die Ehre genommen haben für sich selber und so abgestürzt sind. Und du hörst nichts mehr von ihnen. Was hätten sie heute für einen Dienst im Land und in Nationen? Und jetzt haben sie gar keinen mehr. Alles verloren wegen dieser einen kleinen, scheinbar harmlosen Sache. Sie haben sich an der Ehre Gottes vergriffen. Aber das ist in Gottes Augen keine kleine Sache. Das sind zwei Dinge, wo Gott extrem eifersüchtig ist. Und das ist seine Ehre und das ist die Gemeinde. Seine Ehre wird er mit niemandem teilen. Und wenn ein Mensch die Ehre Gottes, die nur Gott zustimmt, sich selber zuschreibt, kannst du wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, er wird ganz, ganz tief und ganz böse abstürzen. Du kannst es wissen. Du musst kein Prophet sein. Du musst einfach nur glauben, was die Bibel sagt. Das Haus des Stolzen wird zerstört werden. Die Hand drauf. Das ist, was du liest in Sprüche. Ich habe jetzt die Bibelstelle nicht parat, aber es ist auf der linken Seite. Rechte Seite, sorry, rechte Seite. Ach, na. Ja, 16,5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Und dann gibt es noch eine andere Schrift, das Haus des Stolzen wird zugrunde gerichtet werden. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige, weil das Wesen Gottes ist Demut. Und das Wesen von Hochmut entspricht dem Teufel. Und wir haben zu viel Teufelzeug im Namen des Herrn in der Gemeinde. Und das wird aufhören. Das wird aufhören, glaub es mir. Gott wird bekannt werden. Gott wird sein Wesen zeigen. Und die Menschen werden sehen, was die Reinheit und die Schönheit und die Demut Jesu ist. Und sie werden sich von diesen ganzen selbsterhöhenden und selbsterhöhten Dingen abwenden und werden nichts mehr damit zu tun haben. Und viele Dinge, die heute gewaltig und glänzend dastehen, werden mit einem mächtigen Krach zusammenstürzen. Du wirst es sehen. Und wir haben auch solche Dinge schon gesehen. Und es wird noch mehr davon geben. Es wird noch mehr davon geben. Und darum ist es so wichtig, dass wir von David lernen, weil da diese starke Betonung ist auf Treue und Reinheit, Wahrhaftigkeit. Sprüche 22. Vers 11. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Halleluja. Wie trifft das zu auf David? Er war der Freund des großen Königs und darum durfte er dann ein kleiner König werden. Viele wollen König werden, ohne Freund des großen Königs zu werden. Und das kann nicht funktionieren. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Erinnere ich dran, als David dann endlich König über das ganze Haus Israel dann wurde, was war das Erste, was er getan hat? Er holte die Bundeslade zurück. Das war das Allererste. Die Bundeslade war verloren gegangen und sie steht für die Gegenwart Gottes. Und er sagt, wie kann ich König sein, wenn der große König nicht im Land seinen Thron einnehmen kann? Es macht keinen Sinn, dass ich König bin, wenn der große König nicht seinen Platz hat. Und er sagt dort, in den Tagen Sauls haben wir die Bundeslade nicht gesucht. Saul hatte kein Problem damit, König zu sein, ob die Gegenwart Gottes da war oder nicht. Das war für ihn uninteressant. Hauptsache, er wurde als König gefeiert. Hauptsache, man hat ihn gesehen. Aber David war von ganz anderer Art. Er wusste, der Grund, warum ich König bin, ist nicht, weil ich so fähig bin, sondern weil Gott so gnädig ist und weil Gott mich erhöht hat. mich aus dem Staub erhoben hat. Der Gott der Bibel, der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der den Geringen aus dem Staub hebt, so heißt es an einer Stelle in dem Psalmen, den Geringen aus dem Staub emporhebt. So, je geringer du wirst in deinen Augen, umso größer ist die Chance, dass du erhoben wirst. Je beeindruckter du bist von dir selber, umso unwahrscheinlicher ist die Möglichkeit, dass du erhoben wirst. Weil Gott erhebt die Geringen. Selig sind die geistlich arm sind. Das ist eine tiefe Überzeugung. Ich bin nicht qualifiziert. Ich hab's nicht, ich kann nicht. Ich bin unfähig. Das ist ein Schatz. Und wo wird das gesucht? Wo wird das geschätzt? Wo wird das geliebt? So wenig hörst du darüber. Du hörst viel über Erfolg und über Halleluja und wir sind die Großen und wir sind es und wir machen es und alles. Aber es hat nicht das Fundament, wie es bei David hatte. Es hat nicht diesen Vorlauf von Echtheit, von Integrität im Herzen. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Gott fühlt sich zu ihm hingezogen. Gott schenkt ihm seine Nähe. Weil Gott sagt, was der hat, was der begehrt, das macht ihn unwiderstehlich. Wir müssen ein Programm entwickeln, uns für Gott unwiderstehlich zu machen. Amen. Und das kriegst du nicht in einer Woche hin. Das ist ein jahrelanges Programm. Und du musst auf dich aufpassen und du musst viel, viel, viele Male immer wieder neu das eintakten und ausrichten und dich entscheiden und durch viele Tests und Prüfungen hindurchgehen. Aber es ist möglich, hier ein Leben zu führen, dass da oben der Himmel auf dich aufmerksam wird. Es ist möglich. Und das ist, worum es geht. Ich bin sicher, als David da im Verborgenen gedient hat, mit der Salbung und Gott geehrt hat und Lieder gesungen hat und keinerlei Gedanke daran verschwendet hat, ja, wie können wir das jetzt vermarkten? Wie können wir jetzt unsere erste CD rausbringen? Wie können wir jetzt irgendwie versuchen, das publik zu machen und das auszuschlachten und irgendwie davon Profit zu machen oder so? Sondern hat einfach gesagt, Gott, hier bin ich. Und ich bin zufrieden in dir und ich bete dich an, du bist mein Gott. Und ich will dich mehr kennen und ich will dich mehr lieben. Und alles andere war für ihn uninteressant. Und ich stelle mir vor, Gott im Himmel ist total entzückt. Total entzückt über diesen Hirtenjungen. Ruft da irgendein Engel, sagt, siehst du den da unten? Ja, kleiner Musikant. Der hat mein Herz. Aufschreiben. Eng beobachten, scharf beobachten. Den werden wir befördern. Der bekommt was. Aus dem machen wir was. Den werden wir erheben. Weil er will das Echte. Er will das Wahre. Er sucht nicht sein Ding. Er sucht nicht seinen Namen. Er sucht nicht seinen Ruhm. Er will Gott groß machen. Lieben, das braucht. Und jeder von uns an seinem Platz, egal wo du stehst, als Ingenieur, als Mechaniker oder Agrarökonom oder Melker oder Schüler oder Hausfrau, jeder von uns kann sagen, Gott, ich will für deine Ehre leben. Ich will dich groß machen. Ich will ein Leben führen, das zeigt, du bist wunderbar. Jeder von uns kann das. Du brauchst kein Abitur, keine Universität von innen gesehen zu haben. Keine Bibelschule. Nur ein Herz. Gott, ich will dich ehren. Ich will ein Leben führen, das zeigt, du bist gut, du bist wahrhaftig, du bist treu, du bist herrlich. Wir können ein solches Herz, wie David das hatte, kultivieren. Wir können das. Und sein Leben ist uns aufgeschrieben, damit wir sehen können, wie er war, wie er gestrickt war, was seine Motivation war. So David kam an den Hof und dort diente er Saul. Er diente einem König, bei dem das Licht schon ausgegangen war. Er wusste, der wird nicht mehr lange König sein. Und er hat ihm gedient. Das ist ein wichtiger Punkt in unserem geistlichen Leben. Wir alle brauchen eine intensive Phase. Eine intensive Phase. Ich rede nicht von 4 Wochen. Eine intensive Phase, wo wir Männern, Frauen Gottes dienen. Jeder von uns braucht das. Wir müssen Männern und Frauen dienen. In welcher Weise, das wird Gott dir zeigen. Aber erstmal muss die Bereitschaft da sein. Wenn du etwas tun willst im Reich Gottes, wenn du willst, dass die Gnade Gottes auf dein Leben kommt, dann fängt es damit an, dass du etwas von deiner Kraft, von deiner Zeit, von deinem Geld, von deiner Aufmerksamkeit, etwas wirst du investieren, um Menschen, die schon im Dienst sind, zu unterstützen. In welcher Weise das für dich ist, das kann Fürbitte sein, das kann irgendetwas anderes sein, das kann praktische Dinge sein, aber das ist ein wesentliches Element. Und das siehst du überall in der Bibel. Wenn du die Bücher Mose liest, du weißt schon lange vor Josua Kapitel 1, wer der Nachfolger sein wird von Mose. Du weißt es schon, weil da Josua an seiner Seite war und ihm gedient hat. Paulus sagt, Timotheus hat mir wie ein Sohn dem Vater gedient am Evangelium. Wie ein Sohn dem Vater. Vorne in Philipper 2 ist es geschrieben. Wie ein Sohn dem Vater. Und viele haben heute ein Verständnis vom Reich Gottes so wie irgendwie eine menschliche Organisation. Und sie qualifizieren sich, machen eine Ausbildung, haben ein Diplom und dann bewerben sich und denken, sie kriegen irgendwo eine Anstellung. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Sondern wir dienen, wir geben unser Herz rein und wir vertrauen Gott und wir bitten Gott, Gott, gib mir etwas, um zu helfen, um diesen Dienst stark zu machen, um diesen Dienst, der da schon ist, wo du mich an die Seite gestellt hast, zu unterstützen. Psalm 101. Vers 6, meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Und vollkommen nicht im Sinne von fehlerfrei, sondern im Sinne von aufrichtig, im Sinne von echt, wahrhaftig. Meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Das ist der Geschmack Gottes. Das ist, was Gott schätzt. So beginnt es. So beginnt jeder geistliche Weg, jeder Dienst, jedes Leben, das ein Segen hervorbringt. Es beginnt auf diese Art und Weise. Paulus schreibt seinen eigenen Werdegang, 1. Timotheus. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Und das ist die Reihenfolge und die wird niemals geändert. Die galt bei David so, die galt bei Paulus so und die galt bei Timotheus so und die gilt bei jedem anderen auch, bei dir und bei mir. Das ist die Reihenfolge. Kraft verliehen, treu erachtet, in den Dienst gestellt. Das ist die Reihenfolge. Und interessant ist an dieser Aufzählung, dass das Allerwichtigste hier fehlt. Hier ist nur beschrieben, was Gott getan hat. Aber zu allem, was Gott tut, kommt unsere richtige oder falsche Reaktion oder Kooperation. Wenn die richtig ist, funktioniert es. Und wenn die nicht richtig ist, dann trotz allem, was Gott gegeben hat, es funktioniert nicht. Gott gibt Kraft und hat Paulus für treu erachtet. Ja, wann hat Gott Paulus für treu erachtet? Einfach so im Glauben, ich gebe ihm Kraft. Und jetzt sagen wir einfach mal, er ist treu, er ist treu, er ist treu, solange bis er selber glaubt. Kraft verliehen und mit dieser Kraft, mit dieser kleinen Kraft, hat Paulus gearbeitet und sich als treu erzeigt, als treu erwiesen. So die Reihenfolge, die komplette Reihenfolge ist, Gott gibt Kraft, wir reagieren auf diese Kraft und nutzen die kleine Kraft und erweisen uns als treu und dann stellt Gott in den Dienst. Gott erachtet uns für treu und er stellt uns in den Dienst. Das ist die Reihenfolge. So wird nach der Art Gottes die Gemeinde gebaut. So entstehen Dienste in der Gemeinde. Das ist die Art und Weise, die funktioniert und die echte, bleibende Resultate hervorbringt. Gehen wir zu 2. Timotheus. Eine ganz wichtige Schriftstelle. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir, oder du nur mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das heißt, man kann auch schwach sein in der Gnade. Da ist eine Gnade, aber in dieser Gnade muss ich mich auch jetzt bewähren. In dieser Gnade muss ich auch meinen Platz einnehmen und ich muss auf die Gnade richtig reagieren, damit sie dann ihr ganzes Ausmaß vollbringen kann. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus war der geistliche Vater von Timotheus. Timotheus war sein Schüler und er kam schlussendlich in das hinein, was Paulus hatte. Er hat gedient dann unter der Aufsicht von Paulus im apostolischen Dienst. Das können wir ganz klar sehen da. So, er hat seinem Vater gedient und hat von ihm bekommen, was der Vater hatte. Er diente in der apostolischen Salbung, weil sein geistlicher Vater in der apostolischen Salbung gedient hat. Und jetzt soll er das, was er bekommen hat, weitergeben. Das, was wir bekommen haben von Gott, müssen wir weitergeben. Wir können es nicht für uns behalten. Wir müssen es weitergeben an andere. Und da ist diese interessante Aufforderung: Achte darauf, dass du treue Menschen findest. Denen wirst du das weitergeben. Treue Menschen. Und dann kommt diese gewaltige Verheißung. Treue Menschen, die tüchtig sein werden. Die, die jetzt treu sind, werden in Zukunft tüchtig oder fähig sein werden. Sie werden das haben. So, Paulus sagt mit anderen Worten zu Timotheus, guck nicht nach tüchtigen Leuten, nach begabten Leuten, nach fähigen Leuten und gib ihnen einen Dienst und hoffe dann zu Hause, dass sie auch noch treu werden. Nein, ganz andersrum. Wähle die Treuen, die, die jetzt schon treu sind. Die jetzt treu sind, die wähle. Und sie werden tüchtig sein. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir tüchtig sind, ist doch von Gott. Dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Gott gibt Fähigkeiten, Gott gibt Salbungen, Gott gibt Gaben, um sein Reich vorwärts zu bringen. Und die Gaben beweisen nicht, dass der Gabenträger besonders ist. Die Gaben beweisen, dass der Geber der Gaben besonders ist. Amen. Nichts anderes beweisen die Gaben. Wenn du schon mal im Restaurant warst und hast da gut gegessen und der Ober fragt dann höflichkeitshalber und hat es geschmeckt, ja, dann sagst du wunderbar, vorzüglich und dann geht der Ober mit geschwellter Brust davon und sagt, ich hab's ja wieder gewusst. Ich bin hier der beste Ober im ganzen Umkreis von 150 Kilometern. Nein, was sagt der Ober? Ich werde es dem Chef ausrichten, dem Koch ausrichten. Wenn der Ober das Lob bekommt über die gelungene Speise, dann weiß er, dieses Lob gehört dem Koch und nicht dem Ober. Der Ober hat nichts mehr gemacht, als die paar Meter von der Küche bis zum Tisch die Speise gebracht, ohne die Suppe umzuschütten oder irgendwas. Das war alles. Das Lob bekommt der, der die Speise hergestellt hat. Und wenn du einen gelungenen Hauskreisabend hast oder eine mächtige Prophetie abgelassen hast oder salbungsvoll gebetet hast oder einen guten Rat gegeben hast, dann hüte dich davor, diese Täuschung anzunehmen. Wow, habt das jetzt mal alle gesehen? Was ihr hier für ein unentdecktes Genie in eurer Mitte habt? Wer hier wirklich die Salbung hat? Hüte dich davor, nachdem Gott dich gebraucht hat, dich zu erheben. Hüte dich davor. Und wie bewahrst du dich? Indem du das Lob und die Anerkennung, die du bekommst, weiterreichst an den, der sie wirklich verdient. Das Heilige Geist, wenn das heute ein Segen war, dann nur deswegen, weil du wunderbar bist, weil du treu bist, weil du Menschen Gutes tust, weil du ein Wohltäter bist, weil du ein guter Geist bist, nur deswegen. Wir müssen uns davor hüten, uns an dem geistlichen Segen, den Gott durch uns fließen lässt, uns zu vergreifen. Das ist die Aufrichtigkeit des Herzens, die notwendig ist, damit Gott uns mehr gibt. Wir dürfen uns nicht an dem vergreifen. Und das sehen wir so vorbildlich bei David. Er hat Gott wirklich die Ehre gegeben. Hör mal, was er hier betet, 2. Samuel. Kapitel 7. Moment, ich muss schauen. Sorry, ich glaube, das ist die falsche Schriftstelle. Moment. Doch, hier ist es. Ab Vers 18 lesen wir einmal. Da ging König David hin, setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Wer bin ich, Herr? Wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. Und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Da hat er gerade das Wort gehört in Bezug auf Salomo und den Tempel und all diese wunderbaren Dinge. Und dann sagt er: Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Gutes getan. Hat nicht gesagt, ist ja klar, wenn einer so ein König ist wie ich, ist ja logisch. Ja? Sondern hat gesagt, es ist Gnade Gottes. Ihr wollt schon wieder eine Pause. Das ist ein Pausenseminar und in den Unterbrechungen darf ich einmal lehren. Deswegen lieben wir es, unsere eigenen Seminare zu machen. Da machen wir die Hauptpause an das Ende und ansonsten ziehen wir durch. Versteht ihr etwas von diesem Herzen Davids, diesem: Es geht um Gott, es geht nicht um uns, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht darum, dass er gesehen werden muss. Er muss erkannt werden, er muss geehrt werden. Er bekommt die Ehre. Das hat David verstanden und hat sich gehütet, hat darauf geachtet, sein Herz zu bewahren, sich nicht zu vergreifen an dem Segen, den er von Gott bekommen hat, sondern hat immer gewusst und darauf geachtet, dass das für ihn real bleibt. Das alles ist, weil Gott wunderbar ist, weil Gott herrlich ist, weil Gott großartig ist. Das war das Herz Davids. Das war seine Hingabe an die Ehre Gottes. Er wollte Gott verherrlichen. Es ging ihm nicht um seinen Namen. Es ging ihm nicht um seinen Dienst und seine Ehre. Es ging ihm darum, dass Gott wirklich als Gott erkannt würde. Halleluja. 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 Komm, lass uns mal beten. Ich spüre, wie der Heilige Geist da einfach zieht und unsere Herzen in das hineinziehen will. Lass uns einmal antworten. Heiliger Geist, hier ist unser Herz. Wir danken dir für dieses Herz Davids, dieses Herz, das nur ein Verlangen hatte. Dieser herrliche, wunderbare Gott soll gesehen werden, soll erkannt werden. Menschen sollen staunen und sagen, ist er nicht herrlich, ist er nicht wunderbar? Das war sein Verlangen, er wollte nicht sich einen Namen machen. Und Herr, wir sehen unser Land, wir sehen unsere Gemeinden, wir sehen die Situation, wir sehen so viele Menschenwerke, wir sehen so viele Siegesmale, die Menschen sich bauen und das alles dann hinterher dann als ein Werk von dir erklären. Herr, wir bitten dich für uns, wir bitten dich für dein Volk, wir bitten dich für die Gemeinden. Wir wollen dich wiedersehen in deiner Schönheit, in deiner Demut, in deiner Herrlichkeit. Und wir wollen die Herrlichkeit und den Segen sehen in dieser Gesinnung der Aufrichtigkeit und der Reinheit. Schenk uns, dass wir das noch klarer sehen, die Schönheit von Reinheit des Herzens, die Schönheit von echter Hingabe, die Schönheit von echter Demut, die Schönheit von echtem Verlangen, sich nicht zu vergreifen an deiner Ehre. Herr, richte du etwas auf in unserem Land, was die Ehre macht, was von dir kommt, was wahrhaftig ist, was klar ist, was gerade ist, was deinen Stempel trägt, was das Wesen deines Sohnes widerspiegelt. Wir bitten dich, dass dein Geist kommt und in unseren eigenen Herzen beginnt und dann aber durch das Land geht und alles, was hoch ist, niedrig gemacht wird. Und wir erlauben dir, Herr, das, was niedrig ist, dass es erhöht wird. Das ist deine Art, das ist dein Wesen. Du bist gekommen, Herr, mit Macht, mit starker Hand. Du hast Mächtige von Thronen gestoßen, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind und hast Niedrige erhöht. Das ist dein Wesen, das ist deine Art. So hast du immer gewirkt und so musst du jetzt wirken und so wirkst du jetzt. Und wir beten für uns, Herr. Wir beten für die Gemeinde, wir beten für dieses Land. Richte deinen Standard wieder auf von Herzensreinheit, von Wahrhaftigkeit, von Echtheit, von Aufrichtigkeit, von Demut. Richte wieder auf, was verloren gegangen ist, was der Feind geraubt hat. Komm du und gib du uns ein Gefallen an dem, woran du gefallen hast. Wir wählen den Weg der Treue. Wir wählen den Weg der Demut. Wir wählen den Weg der Bescheidenheit. Wir wählen den Weg, wo wir uns nicht selber groß machen und selber Bahn machen und selber andere übertrumpfen wollen und übertreffen wollen. Wir wählen den Weg, wo du uns erheben darfst. Zu deiner Zeit, auf deine Art und Weise. Danke, Herr, für deine Hand, die auf unser Leben kommt. Danke, Herr, dass wir uns mit deiner Gnade an diesen Ort begeben dürfen, wo wir erhöht werden können, Herr. Du sagst, dem Demütigen gibst du Gnade. So wählen wir den Weg der Demut, den Weg der Abhängigkeit, den Weg der Niedrigkeit, den Weg der Hingabe, den Weg des Vertrauens in deine Treue. Tu du dein Werk, Herr, da wo wir sind. Aber gebrauche unser Leben, dass es etwas wird, was dich verherrlicht. Wir danken dir, Vater, für David. Und wir danken dir für das Herz deines Sohnes, für diese Demut, für diese Echtheit, diese Klarheit, diese Reinheit in der Motivation. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir schätzen das. Und wir wollen das.